Lord Savelli. Moment, ich kündige hier alles. Mein Name ist Alfred Fabikan, aber bevor ich über Nietzsches Reden über die Zukunft unserer Bildungsanstalten spreche, ist erstens einmal der Herr Spatzow mit einer organisatorischen Meldung dran. Und dann habe ich jetzt einen Zettel bekommen, aber auf den soll ich dann nicht reagieren.
Doch, wie soll das aussehen und alle Hörer ausbilden, das ist eine umfangreiche Verbesserung der Hörbilder. Wir füllen das einfach auf und links und rechts an die Tür steht deine Plexiglasbox und da haut es einfach nach der Vorlesung dran, okay?
Gut, Sie füllen das aus und denken besonders an den Hörsaal 3D, den ich immer als Illustration von systemisch-moralischen Problemen von Institutionen behandle am Philosophischen Institut, weil da blättern diese Bretter, die Sie hier hinten sehen, die blättern einem so entgegen. Ich sehe zustimmendes Nicken, das freut mich immer. So, bitte.
Ja, es geht um das letzte Woche angesprochene Forum, das wurde heute eingerichtet. Die Fronta ist schon angekündigt, da würde ich euch bitten, euch bereits schon jetzt anzumelden in Fronta, dass es für alle verpflichtend ist. In diesem allgemeinen Forum werde ich jetzt zunächst einfach mal ein paar Namen aufschreiben, die ich in der ersten Sitzung erwähnt habe, die Digi Podcast. Und es soll euch dienen auch als allgemeine Austauschplattform. Mehr will ich dazu auch nicht sagen. Ich hoffe, wir können alle damit umgehen. Wenn es da Fragen gibt, wenn sich jemand nicht auskennt, wie das funktioniert, bitte an die Kurinnen schreiben, wir erklären das und das war's
mal. Vergessen Sie nicht Ihren Zettel über die Hörsaalqualität, Herr Spatzow. Gut, also wir kommen jetzt zu Nietzsches Reden über die Zukunft unserer Bildungsanstalten. Was wollen wir? Die verschiedenen Ziele, die ich mit dieser Vorlesung verfolge, werde ich nicht systematisch voneinander trennen, weil sie hängen zusammen. Und das ist vielleicht einer der Gründe für den Reiz Nietzsches. Es geht erstens einmal um die Rekonstruktion des Inhaltes, der ja im Übrigen Fragment geblieben ist. Das ist eine mit einer Reflexion aufgeladene Erzählung. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Konzepten von Bildung, weitergeführt zu Kultur und dem Gegensatz zur nur andeutungsweise erwähnten, aber heruntergemachten Zivilisation. Sie wissen, dass unsere Altvorderen etwas mit Bildung und Kultur am Hut hatten, die soziale Trägerschicht dieser beiden Ordnungsbegriffe, dazu kommen noch, war das Bildungsbürgertum, zu dem Nietzsche aber eine ambivalente Haltung hat und die wollen wir auch rekonstruieren. Wir kennen sein Wort von den Bildungsphilistern und wir werden hoffentlich herausfinden, was nun seine spezielle Bildungskonzeption war. Der traditionelle deutsche und österreichische Bildungsbegriff hat ja einiges von seiner Aufladung verloren, hat aber immer noch seine Nachwirkungen. Hier wird Nietzsches Konzept im Kontext der Überlegungen des Norbert Elias und seiner Theorie vom Prozess der Zivilisation und des Georg Kolbeck Bildung und Kultur, Geschichte eines deutschen Ordnungsbegriffes geschildert. Folge, hoffentlich kann man das lesen. Im zweiten Schritt geht es um diese sehr eigenartige Argumentationsweise Nietzsches. Also die Strategie, dass einer was erzählt, dass eine Narration ist mit einer doppelten Brechung, dass ein Vortragender in Ich-Form ein Erlebnis berichtet, dass eine Handlung kennt, Protagonisten, kleine Konflikte, Lösungen, Erweiterung des Kreises der Protagonisten, plötzliches Ende, dass aber das Erlebnis hauptsächlich darin besteht, dass der Ich-Erzähler, der ein Eigenschaftsträger ist und sein anonymer, farbloser Freund etwas hören, also eine Zuhörerschaft pflegen. Und diesen Text anerkennen oder zuerkennen manche Interpreten die Qualität eines sokratischen Dialogs. Das wird zu diskutieren sein, denn die Vorträge haben ein auffallendes argumentatives Defizit. Wie konnte man mit so etwas berühmt werden? Oder ist dieses für Nietzsche nicht untypische, ganz energische Resonieren im Unbestimmten nicht auch ein Faktor seiner Durchsetzung? Oder geht es hier einfach nur um Provokation, um Devianz, um eine Art intellektuellen Populismus? Im dritten, daraus abgeleiteten Schritt geht es um die Versprechen und Konsequenzen dieser Schrift. Ein ambivalentes Authentizitätsideal, das sich gegen eine institutionell abgesicherte, universitäre, instrumentelle Vernunft richtet, gegen Bildungsinstitutionen als, jetzt im damaligen Kontext, ich modernisiere das, Produktionsstätten von Erich Frommschen, marktorientierten Persönlichkeiten oder Herbert Marcuse'schen, eindimensionalen Menschen und um ein ebenfalls durchaus rechtfertigungsbedürftiges Hierarchiekonzept, um ein Plädoyer zugunsten einer wahren Bildungselite als Alternative zum nicht nur damaligen Gymnasium und der Hochschule. Und um ein für Nietzsche nicht untypisches, gehöriges Ausmaß an von Ekel getragenen Überlegenheitsgefühl. Warum spreche ich über diesen Text? Ich weiß es nicht genau, ob das die Vorlesung zur Demonstration ist oder ob das vorhin die Demonstration zur Vorlesung war. Es ist eine Henne-Ei-Problematik, aber viele Probleme, die in diesem Text angesprochen werden, werden auch heute diskutiert. Wir sind unzufrieden mit unserem Bildungssystem auf vielfältige Weise. Das gehört irgendwie zur deutsch-österreichischen Kultur der Moderne dazu. Der Ausbildungssektor, ein Wort, das Nietzsche im Grab zum Rotieren bringt, ist traditionell konfliktträchtig und es ist möglich, und das geschieht auch bei Nietzsche, vom Ausbildungssektor her Gesellschaft zu denken. Beispielsweise deswegen, weil Bildungsanstalten ein in sich hierarchisierter Bereich sind und hier neue soziale oder die Grundlagen neuer sozialer Hierarchien geschaffen werden. Und Hierarchien sind immer begründungsbedürftig. Also zwischen Nietzsche und dem Audimarxismus gibt es eine kleine Übereinstimmung und eine große Diskrepanz. Was damals sein Vorwurf an das preußische Gymnasium und die Universität war, nämlich dass die Menschen die Lebenszeit stehlen, um perfekte Beamte aus ihnen zu machen, ist heute der, dass Bologna den Ausbildungssektor der Wirtschaft ausgeliefert hat. Studienfreiheit und mehr Finanzen für den Bildungssektor, das ist aber nicht die Lösung Nietzsches. Aber dennoch, diese Verteidigung des Grundrechts des Individuums auf eine Bildung, die ihn nicht zu einem Instrument vorgeblicher wirtschaftlicher oder staatlicher Notwendigkeiten macht, hat diese fast 130 Jahre, die der Text auf dem Buckel hat, überdauert. Und zwar in vielen Verkleidungen im Zusammenhang zwischen Bildung und Emanzipation, Zulassung von Kreativität, Protest eben gegen die instrumentelle Vernunft, gegen eine marktkonforme Ausbildung. Aber noch einmal Vorsicht, ob man Nietzsche hier als Verkündeten gewinnen kann, ist fraglich. Der Text hat eine historische Relevanz, nochmals ein Konflikt wie der zwischen der deutschen Kultur und der französischen Zivilisation wird angerissen. Er hat ein untergründiges, in verschiedene Bereiche der Populärphilosophie diffundiertes Versprechen von Befreiung und Authentizität und scheint aber gleichzeitig neue Hierarchien zu begründen. Teile des späten Nietzsches werden hier sichtbar. Der Text spricht die Einladung zu dieser widersprüchlichen Rezeption, die dieser Philosoph erfahren hat, aus. Es wird also auch der Nietzsche, den unsere Urgroßeltern im Ersten Weltkrieg im Tornister getragen hat, sichtbar, genauso wie der Nietzsche, den vielleicht ein Teil unserer Großeltern in der todbringenden schwarzen Uniform getragen haben. Es wird aber auch der Nietzsche des André Gide oder der Nietzsche des Thomas Bernhard sichtbar. Der Autor konstatiert hier eine Krise in einem gesellschaftlichen Bereich. Er kommentiert sie übrigens sehr prophetisch, denn ein Jahr später war der Schwarze Freitag. Sie wissen, die erste große Weltwirtschaftskrise. Eine globale Krise, der Nachwirkungen in Österreich immerhin bis 1896 gereicht hat. Das war eine Periode der überhitzten Spekulation, eine Blase mit Inside Trading. Alle haben sich schon davor gefürchtet, dass das platzt. Und darüber steht wenig in den Büchern über Nietzsche, und er hat auf diese merkwürdige Art, auf die Verlagerung in den Bildungssektor, auf diese Krisenangst reagiert. Nur eine Nebenbemerkung, was Nietzsche und im Übrigen auch Freud bis zu den Studien über Hysterie geschrieben hat, das sind alles Texte, die in einer Zeit einer schweren Wirtschaftskrise und wirtschaftlicher Not entstanden sind. Also, dass der Text Interesse erweckt, das ist ihm nicht abgesprochen, aber ist es ein philosophischer Text, der ins Curriculum gehört? Das ist eine schwere Frage. Manche weichen ihr aus und etikettieren solches als Kulturkritik. Aber gibt es nach Immanuel Kant, nach den drei Kritiken, nach der Marxischen Kritik der politischen Ökonomie im Kapital, nicht auch einen Standard der Kritik, der hier irgendwie missachtet wird? Weil was ist dieser Text? Sie haben Teile daraus gelesen, aus der Perspektive eines heutigen Lesers oder einer Leserin, ein zerstückelter Vortrag, trotz einer vorgeblichen Demut gegenüber dem Publikum, einer Bildungsgesellschaft, gehalten in einem autoritativen Gestus, der Widerspruch nicht zulässt. Einer spricht und erzählt dabei, was ein anderer gesagt hat. Die Gegenargumente sind bestellt, die Wiederholungen sind zahllose, und es ist wie bei Columbo im Fernsehen, man weiß schon am Anfang, wer der Mörder war. Noch ein Wort zum Publikum der Vorträge. Das Publikum stimmt nicht. Es waren inhaltlich Vorträge gegen die Zuhörer, und denen hat das gefallen. Und das gehört zum Spiel der Nietzscheaner dazu, dass sie bei denen populär sind, die sie eigentlich kritisieren. Dem Publikum wird das Nachdenken durch besonders starke Verkündigungen abgenommen. Durch eine Erzählung, in der der Ich-Erzähler als Zuhörer von der Meinungsäußerung eines Philosophen entwaffnet ist. Nochmals. Manche nennen das einen sokratischen Dialog, der halt im Status des non finito geblieben ist. Aber der Gegner, der ja in echt sokratischen Gesprächen ständig präsent ist, ja, und der seine ganze Kraft zeigt, damit der Sokrates wirklich zeigen kann, wie gut er ist, der kommt eigentlich nicht vor, der wird angekündigt für den sechsten Vortrag, und den hat Nietzsche nicht gehalten, sondern ist lieber abgereist. Das heißt, die hochgespannte Atmosphäre eines sokratischen Dialogs fehlt diesem Text völlig. Zwei Studenten und ein hilfloser Gymnasiallehrer werden von den Argumenten dieses Philosophen vollkommen überrollt, genauso wie das Nietzsche mit seinem Publikum und mit den Lesern gemacht hat. Was uns bleibt, ist quasi eine autobiografische Erzählung in Fortsetzungen, wo auf die Textstelle "Ich liebe dich", sagte der Baron. Die Gräfin zündete ihre Zigarette an und blickte nachdenklich vor sich hin. Fortsetzung folgt. Können Sie sich einen sokratischen Dialog in Fortsetzungen vorstellen? Können Sie sich die Apologie des Sokrates in Fortsetzungen vorstellen? Ja? Also, wir werden uns das auch ein bisschen anschauen mit dem Ziel, durch Rekonstruktion des Textes und Kontextualisierung seinen Status zu bestimmen. Vorweg sei darauf hingewiesen, dass dieses literarisierende Philosophieren einfach nicht so selten ist. Das ist eine Gattung für sich bei Kierkegaard oder in der Bienenfarbe von Montville. Gegenüber den rein philosophischen Texten, und ich hätte es gern, wenn Sie auch nachdenken würden über die Textkategorie, mit der Sie sich da beschäftigen. Gegenüber also diesen rein philosophischen Texten haben die Autoren dieser narrativen Philosophie den Vorteil, dass sie zwischen den Zeilen strittige Themen anschneiden können. Also einfach, indem der Autor etwas geschehen lässt und es in der Narration als selbstverständlich behandelt. Die grausame Welt des Westfälischen Kriegs, in die der Voltaire seinen armen Candide geraten lässt, widerspricht einfach der Idee von der besten aller möglichen Welten, die ihm sein Philosophielehrer beibringt. Und er braucht das nicht zu sagen, weil es geschieht durch die Brutalität und vorgreifend. Nietzsche interveniert beispielsweise in der Debatte Kultur und Zivilisation weniger argumentativ, sondern stark auf der narrativen Ebene, indem er zum Beispiel seine Figuren unkontrolliert herumschießen lässt. Das heißt, er lässt sie sich unzivilisiert benehmen. Das heißt, die literarisierende Philosophie beschränkt sich nicht nur aufs Argument, sondern orchestriert dieses durch das den Figuren zugeschriebene Handeln. Nur damit es gesagt wird, Nietzsche ist 1844 geboren, von der Ausbildung her war er Altphilologe, kannte die griechische Philosophie gut, aber sein Blick war nicht der des Schulphilosophen. Und dem Altphilologen sind zwischen Literatur, Mythologie, Philosophie, griechischer Lebenspraxis andere Grenzlinien als den Philosophen. Also dieses historisierende, systematisierende Denken, das die Philosophie bei den Vorsokratikern beginnen lässt und dann bei Platon und Aristoteles zur Formulierung von Positionen führt, die heute noch gelten, war dem einfach fremd. Und er war auch als Philologe keineswegs ein unvoreingenommener Wissenschaftler, sondern eher ein Vollstrecker eines im Zeitgeist gelegenen populären Narrativs, nämlich der Idealisierung des antiken Griechenlands. Also dieser Linie von Schlegel, Winckelmann, dem Traum von einem Past Perfect. Früher war es besser. Jakob Burckhardt, das war sein Fakultätskollege, hat das mit einer Kulturgeschichte Griechenlands, die anderen Seiten Griechenlands gezeigt hat, widerlegt. Aber ein Mann mit einer solchen Kompetenz und einem derartigen Erkenntnisinteresse war für die etablierte Philosophie, die sich brav in der Linie von Kant zu Hegel zum Schulstreit unter den Neokantianern gezogen hat, insofern gefährlich, weil er mit seiner ansonsten relativ lückenhaften philosophischen Bildung die Latte seiner Rezeption recht niedrig gelegt hat. Nietzsche, das möchte ich hier einmal ganz ungeachtet aller klugen Bücher über ihn und die mit ihm arbeiten sagen, war, ist und wird bleiben Pop. Er kommuniziert nicht eine organisierte Vernunft, sondern ist ein Meister der Vieldeutigkeit. Es gibt eine wirkliche Scholastik über die Bedeutung bestimmter Worte. Übermensch, blonde Bestie, Barbar, wie ist das mit zu den Frauen gehen und Peitsche mitnehmen. Da gibt es jeweils unzählige Kommentare. Und die zweite Gefährlichkeit liegt darin, dass er von Anfang an das, was er als Philosophie verstanden hat, auf das, was er als Leben verstanden hat, bezogen hat. Und zwar in einer sehr direkten Weise. Die Altphilologie hat ihn eh nicht befriedigt. 1865 hat er rauschhaft Schopenhauers jahrzehntelang erfolglose Welt als Wille und Vorstellung gelesen. Was ihn angezogen hat, war die Absage an jede vernünftige individuelle oder kollektive Teleologie. Also die Diagnose eines blinden Willen zur Reproduktion, der uns alle beherrscht, ziellos. Und der zweiten Prognose des einzigen Wegs zur Erlösung, nämlich der Kunst und der damit verbundenen Ekstase. Das Mitleid, das bei Schopenhauer ja auch eine Rolle spielt, ist in seinen Schriften, gilt auch für die Bildungsschrift, nicht präsent. Im Moment seines Zusammenbruchs hat er allerdings ein von seinem Kutscher misshandeltes Pferd umarmt. Im fünften Vortrag über die Bildungsanstalten wird er beschreiben, wie er vor seinem Schopenhauer-Erlebnis scheinbar frei und unabhängig gelebt hat, tatsächlich aber fremdgesteuert und durchsetzungsschwach vegetiert hätte. Und erst durch diesen Führer zur Bildung gerettet wurde, den er dann später in einer sogenannten unzeitgemäßen Betrachtung Schopenhauer als Erzieher huldigen wird. Da bleiben zwei Positionen, die vor allem in Wien der legendären Jahrhundertwende, also zwischen Freud und Klimt beispielsweise, beide sehr vertraut mit Nietzsche und Schopenhauer, eine Karriere hatte, nämlich dass sich die Welt nicht nach den Regeln einer aufgeklärten Vernunft organisiert, sondern nach dunklen Trieben und dass es eine transzendierende Erkenntnis gibt, etwas Ekstatisches, das dem Künstler, dem Philosophen und dem Heiligen zugänglich ist. Und das eint ihn mit seinem zweiten großen Bildungserlebnis. 1868 hat er nach einer ambivalenten Annäherungsphase Richard Wagner kennengelernt, einen Mann, der einen Gelehrten brauchte und mit ihm die Arbeit am Mythos sozusagen begonnen, eine Jahrhundertbeziehung, die schlimm enden wird, aber das ist nicht unser Thema. Im Text finden sich ein paar kleine Erinnerungen daran, auch die beispielsweise, dass er den Komponisten Meyerbeer attackiert und der ist in Wagners Judentum in der Musik die Personifikation des Ungeists der jüdischen Geldmusik. Aber war jemand nach Schopenhauer noch für die Altphilologie tauglich? Nietzsche ist seit 1869 Professor für Altphilologie an der Uni Basel, das klingt gut, aber der Standard dieser Universität mit ihren 168 Studenten, weniger als hier sind, war nicht so überragend. Aber Nietzsche hat gewusst, wovon er redet. Viermal in der Woche hat er Vorlesungen gehabt und Seminare um 7 Uhr morgens, mit einer einstelligen Hörerzahl übrigens, von denen er nichts hielt. Dazu 7 Unterrichtsstunden am Gymnasium, das hat ihm mehr Freude gemacht. Beide Seiten haben das bis 1879 durchgehalten, dann hat man ihn großzügig pensioniert. Was er da vorgetragen hat an der Universität, hat er nicht veröffentlicht. Was er veröffentlicht hat, war die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik, 1872 erschienen, und die hat ein Jungspund der Altphilologie, später berühmte Ulrich von Willamowitz-Wöhlendorf, im Namen eben dieser Philologie vernichtend kritisiert. Nietzsche und sein Freund Rode haben das After-Philologie genannt, aber in der Folge hat ein gewisser Dr. Puchmann in München in einer Schrift den Nietzsche vom psychiatrischen Standpunkt für wahnsinnig gehört. Das haftet bis heute, dieses Verdikt. Gelesen hat man den Text in Wien, im Leseverein Deutscher Studenten, wo wir eben Freud, Viktor Adler, den Gründer der Sozialdemokratie, Gustav Mahler, den Komponisten finden. Das waren die ersten Nietzscheaner. Hier beginnt eine Karriere, die uns Versatzstücke von Nietzsche in fast allen wichtigen Denksystemen und politischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts finden lässt. Im Marxismus, im Nationalsozialismus, ja sogar überraschenderweise im Zionismus. Trotzdem, das Jahr 1872 kann man als glückliches Jahr bezeichnen. Wagner hat ihn auf die Ursprungsschrift verteidigt. Man hat sich geeinigt, dass die schlechte Rezeption der Schrift die Ursache in einem Defekt im Bildungswesen hat, und Nietzsche war froh, dass in die freiwillige akademische Gesellschaft, ein herrlicher Name, im Rahmen einer populärwissenschaftlichen Reihe in das akademische Kunstmuseum eben zu Vorträgen über die Zukunft unserer Bildungsanstalten eingeladen hat. Das hat er gemacht zwischen 16. Jänner und 23. März, 5 Vorträge, großer Erfolg. Jakob Burkhardt, der hat die Vorträge entzückend gefunden, ist im Publikum gesessen, der geplante 6. wurde nie gehalten. Keiner weiß warum, also die Point der Zukunft ist dem Publikum vorenthalten worden. Dem Verleger hat er 6 Vorträge versprochen, Notizen zu einem 7. existieren übrigens, Nietzsche, das ist ja bekannt, wurde nie fertig. Da das Ganze zur Publikation bestimmt war, hat es auch ein Vorwort, das uns der Autor vor der Lektüre der Vorträge zu lesen anweist, obwohl er uns ausdrücklich sagt, dass es keinen Zusammenhang gibt. Er will ruhig und ohne Hast gelesen werden. Man soll die eigene Bildung bei der Lektüre abschalten. Man soll sich keine instrumentalisierbare, in Zahlen beschreibbare und in Maßnahmen fixierbare Lösung erwarten. Er hätte unter Kölchen einen Berg bestiegen und jetzt würde er uns das Resultat seines Überblicks geben. Aus diesem Vorwort, das so nichtssagend klingt, kann man wirklich was lernen. Nämlich, wie sich Intellektualität kommuniziert. Das ist wirklich ein großartiges Self-Branding, das der Mann hier betreibt. Arbeit an der eigenen Marke. Bei der Durchsetzung von Philosophie im öffentlichen Diskurs ist das einfach nicht zu unterschätzen, vor allem in den Medien. Und Sie sollten sich das auch einmal bei sich selbst anschauen, ja? Worauf Sie so hören, auf gewisse Schlagworte, dass das Wirkliche vernünftig ist, dass man schweigen soll zu dem, wozu man nichts sagen kann, oder dass Aufklärung der Ausweg aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit ist. Das bleibt kleben und hier geschieht es, indem der Autor sehr intimisierend mit dem Hörer-Leser interagiert. Er stellt einmal zunächst die Hierarchie ganz deutlich klar, in einer ziemlich totalitären Weise, indem er, wie Jesus sagt, er sagt, verlasst alles, sagt er, vergesst alles, was ihr bisher gelesen habt. Ja? Delete und dann komme ich mit meiner Eingabe. Das heißt aber auch, dass der Autor nur bereit ist, auf dem Boden seiner Argumente mit uns zu diskutieren. Und dann wird einem etwas Deviantes versprochen und gleichzeitig da ist eine Korrespondenz zum Inhalt der instrumentellen Vernunft eine Absage erklärt. Das ist eine wunderbare Immunisierungsstrategie. Der Redner spricht für eine Zukunft, deren Organisationsprinzipien noch nicht absehbar sind. Erst in der Zukunft wird man aus dieser Kritik praktische Konsequenzen ziehen dürfen. Da kann man nur mit dem Jakob Burkhardt sagen, dass das ein entzückendes Kokettieren mit dem Publikum war. Das Versprechen, dass man hier Zukunftsweisendes hört und dann sagen kann, man sei dabei gewesen. Jetzt braucht man aber keine konkreten Vorschläge, weil vielleicht geht das Gymnasium und die Universität demnächst flöten. Die Hierarchie beinhaltet aber auch Aufstiegsmöglichkeiten. Die ruhigen Zuhörer, das sind die, die sich nicht dem Zeitgeist fügen. Das ist eine elitenhafte Minorität, die Geheimnisse versteht, die zwischen den Zeilen liest und ähnliches. Und das ist wirklich das große Paradoxon um Nietzsche und um seine Rezeption. Einer der heute noch meistverkauften Philosophen, der immer noch irgendwo eine Massenwirkung hat, versichert uns nicht nur hier, sondern eigentlich ständig, dass er nur für eine kleine, ausgewählte Leserschaft schreibt und dass er nicht für die Herde schreibt. Also das ist eine wunderbare Aura, die sich der da selbst kreiert, verboten, nur für Eingeweihte zuständig, Dissident. Es gibt einem ein ungeheuer gutes Gefühl, wenn man das liest. Man ist anders als die Faulen und bequemen anderen. Das ist ein narzisstisches Bündnis, ja, wo man sich wechselseitig Größe attestiert und wo es auch ein Versprechen der Intimität gibt. Ich zitiere, nur damit Sie eine Ahnung auch für den Sound haben. Du bist mein Leser, denn du wirst ruhig genug sein, um mit dem Autor einen langen Weg anzutreten, dessen Ziele er nicht sehen kann. Ich denke, dass das heute im Zeitalter der Diktatur der Intimität nicht zieht, aber noch einmal, ich erinnere Sie daran oder bitte Sie nachzudenken, wie machen das Texte, dass sie unsere Aufmerksamkeit gewinnen. Weil möglicherweise ist dieser Faktor wichtiger als der Faktor der intellektuellen Anziehungskraft. So Sätze wie "Lasst euch finden, ihr Vereinzelten an deren Dasein, ich glaube." Philosophie, wenn ich mir das übersetze, ist das Finden derer, die dem Philosophen glauben. Oder um das mit Andy Warhol zu sagen, the real art is the art of selling art. Diese Leserinnen sind also Auserwählte, die leben in der Barbarei des 19. Jahrhunderts, suchen einen Ausweg. Und jetzt bietet sich ihnen ein Führer an. Dieses Wort nehmen wir einmal vorteilslos zur Kenntnis. Zudem ist es einer, der von Anfang an verkündet, dass er sich zurückziehen wird. Ich zitiere, denkt euch, dieses Buch sei bestimmt, euer Herold zu sein. Wenn ihr selbst in eurer eigenen Rüstung auf dem Kampfplatz erscheint, wem möchte es dann noch gelüsten, nach dem Herolde, der euch rief, zurückzuschauen? Das ist die große Figur, nach der so viele totalitäre Denkweisen ticken. Unterwirf dich und das wird dich befreien. Am Ende der Diktatur des Proletariats steht die staatenlose Gesellschaft. Das ist aber auch ein Topos, den Sie, wenn Sie ein bisschen Literatur, Belletristik lesen, in dieser Selbstbefreiungsliteratur des 20. Jahrhunderts immer wieder finden. Der notwendige Mentor, den man dann verlässt als Grundbedingung von Emanzipation. Bei Nietzsche wird Autonomie in der Zeit möglich sein, wo die Universitäten zerstört sind. Und dieses Zerstören, das ist bei Nietzsche und seinen Getreuen und daher manchmal abtrünnigen Nachfolgern eine zentrale Sache. Innovation, wieder ein sehr unnietzscheanisches Wort, ist einfach nur als Zerstörung denkbar. Filippo Tommaso Marinetti, der italienische Futurist, ein Nietzscheaner, der eben wie alle gehorsamen Nietzscheaner den Meister überwunden hat, hat sich beispielsweise die Moderne nur so denken können, dass man Venedig bombardiert. Weil sonst geht nichts. Sonst zieht Venedig so die Aufmerksamkeit auf sich, dass die Moderne sich nicht etablieren kann. Und das gehört zum Vertrag mit dem Leser. Also diese Versicherung, hier geschieht Radikales, hier geschieht was Gefährliches. Und damit ist auch der Leser gefährlich oder die Leserin. Damals hat das funktioniert. Man konnte wirklich mit Nietzsche-Lektüre die Eltern schrecken. Das wissen wir aus den Wiener Berichten von diesen jungen Nietzsche. Die tatsächliche Erklärung kommt dann später. Man bewundert die Toleranz des Publikums. Da sind nämlich unsere, also die schweizerischen Bildungsanstalten, gar nichts angehen, sondern dass er die im neuen Deutschen Kaiserreich, also das Gymnasium, Deutsche Gymnasium und die legendäre Humboldtsche Universität besprechen wird. Das ist eine tolle Geste, mit der sich der Autor über sein Publikum setzt. Er spricht, wenn wir schon vom Vertrag sprechen, den er durch den Titel geschlossen hat, einfach diesen Vertrag. In Wien sagt man Kutzbe zu einem solchen Verhalten, zu einem Vortrag über das deutsche Gymnasium wäre in Basel kein Mensch gekommen. Also hat er im Titel etwas anderes versprochen, nur das gehört zum Inhalt dazu. Der Sprechende, der Philosoph ist souverän gegenüber dem Zuhörer. Da gibt es eine klare Hierarchie in diesem Text. Nietzsche kommt schnell zum Punkt, etwas gilt für alle, wenn wir Nietzsche ernst nehmen wollen, auch für uns. dass die Moderne eine widersprüchliche Tendenz in Bezug auf die Bildung in sich trägt. Und zwar zur gleichzeitigen Erweiterung der Bildung, Stichwort heute kostenloser freier Hochschulzugang, und ihrer Verminderung und Abschwächung, Stichwort heute schlechtes Betreuungsverhältnis an der Universität. Das mag sein, aber war es früher, wie das Nietzsche insinuieren wird, besser oder ist das nur eine der vielfältigen Erscheinungsformen, diese Veränderung des Inhalts? Ja, kaum ein Mittelschullehrer, der nicht dem jeweiligen Matura-Jahrgang versichert, dass es der schlechteste Matura-Jahrgang sei, den er je gehabt hat. Tatsächlich ändern sich die Kompetenzen. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie weniger über Kafka wissen als ich in Ihrem Alter, aber Ihre Kompetenz am Computer ist heute höher als meine. Das mag das negativ zu sehen, ist ein Mechanismus zwischen den Generationen. Und von diesem Mechanismus ist Nietzsches Text nicht frei. Noch einmal past perfect. Aber da kommt noch etwas dazu, nämlich die Partizipation der Masse. Der englische Ideengeschichtler John Carey hat ein interessantes Buch geschrieben mit dem Titel Der Hass der Intellektuellen auf die Masse, Schwergewicht, die Zeit 1870 bis 1920, also die Zeit, die Nietzsche einleitet, wo er zeigt, wie Intellektuelle behaupten, dass die Partizipation der Masse dem Leben seine Einmaligkeit nimmt und dass sie deswegen einfach weg muss. Bei Nietzsche heißt das so, dass Massenbildung das Niveau senkt, das ist wieder naturwidrig und erlogen, denn die Natur ist elitär. Die Natur ist auf Höherentwicklung strukturiert und nicht auf eine Verbreiterung eines augenblicklichen Status. Also sozusagen intellektuell darwinistisch gedacht, es soll weitergehen und nicht in die Breite gehen. Das ist einer der Punkte, um die sein Text herum tickt. Das wird ausgemalt, das wird in den Konsequenzen diskutiert, das kriegt eine eigene Moral, baut ein Weltbild auf und inkludiert interessanterweise am Ende ein tragisches Scheitern. Also das ist der Kern, an dem der Text endlos kaut. Nietzsche beginnt also zu reden, erklärt seinem Publikum, dass er sich gar nicht auf Theorie und Praxis des Bildungssystems einlassen wolle, sondern dass er ihm eine Geschichte erzählen wolle. Wie er nämlich Ohrenzeuge eines Gesprächs wurde, in dem Männer verbotene Wahrheiten kühn ausgesprochen haben. Noch einmal, auch das ist eben dieses wunderbare Self-Branding. Ja, das ist genau dieser direkte Einstieg ins Problem bei Foucault, der einen so anzieht. Und hier ist es eben das Wort verboten. Ich meine eigentlich, dass es ein falsches Versprechen ist, weil es geht nicht um verbotene Wahrheiten, was Nietzsche uns hier offenbaren wird, sondern um etwas, was konservative Bildungspolitiker im Jahrhundert vor Nietzsche schon erklärt haben, nur mit einer anderen Begründung. Die Sache hat eine komplizierte Vorgeschichte. Was er erzählt, ist die Geschichte eines orientierungslosen Studenten, der sich mit einem Freund an einem einsamen Ort bei Rolandseck trifft. Sie warten auf Freunde, mit denen ein intellektueller Austausch seit der Gymnasialzeit besteht und wollen diese Zeit meditativ in der Natur verbringen, weil diese Überlegungen, die jetzt kommen, passen in keinen Hörsaal. Das gehört auch zu dem Gestus dazu. Es gibt eine ambivalent beschriebene studentische Verbindung, auf die man zu warten scheint. Es gibt einen Diener, der den beiden ihre Pistolen vorangetragen hat, weil dieser intellektuelle Treffpunkt ist gleichzeitig ein Schießplatz. Sehr eigenartig für Menschen, die sich mit Texten beschäftigen. Ja, was wird hier zusammengebracht? Man schießt und wird von einem zornigen älteren Mann und seinem etwas jüngeren Kameraden gestört, einen großen Hund, das ist eine deutliche Anspielung auf den Neufundländer von Richard Wagner, gibt es auch. Hier wird nicht duelliert, ruft der Alte. Und einer von den beiden, und jetzt kommt dieses im Subtext Stellung nehmen, artikuliert, man kann über das Duell verschieden denken. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich Ihnen einmal den Norbert Elias hineinschreiben möchte. Prozess der Zivilisation ist eine wissenssoziologisch inspirierte Untersuchung, warum in Deutschland Kultur und in Frankreich Zivilisation ein kollektives Ideal ist. Der Elias führt das sehr verkürzt in zwei Bände, historisch auf die höfische Kultur Frankreichs zurück, auf den frühen Königsmechanismus in Frankreich. Am Hof musste man sich vertragen, also diese konkurrierenden Herzöge, die sich möglicherweise außerhalb des Schlosses an die Gurgel gegangen sind und die aber gleichzeitig gemeinsam gegen den Außenfeind kämpfen mussten, mussten eine bestimmte Form des Benehmens finden, in der sie sich selbst kontrolliert haben. Diese Selbstkontrolle war erzwungen und die Zivilisationsformel lautet: Fremdzwang wird über Prestige Selbstzwang. Das heißt, der höfische Mann, der sich elegant durchwindet, wird zum kollektiven Ideal. Aber man muss das werden. Und dem setzt der Elias das statische Ideal der deutschen Kultur entgegen. Kultur hat man. Also man kann ein ungepflegter, schlecht riechender Intellektueller sein und kann trotzdem kultiviert sein. Das Dionysische, das Nietzsche dann in der Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik als das Essentielle preist, ist etwas absolut Unzivilisiertes. Also wenn in den Persern, wo der Dionysos das erste Mal auftritt, wenn der Dionysos auftritt, dann rasen die Weiber, bringen den eigenen Sohn grausam um. Also das ist, die Camille Paglia hat einmal gesagt, seid vorsichtig mit dem Dionysischen, das ist nicht eine Grillparty mit Rockmusik und einem Joint. Das ist also eine schwere Angelegenheit. Das heißt, wer das Dionysische preist, nimmt Partei gegen Zivilisation. Dieser Anspruch sozusagen auf Rücksichtnahme, der eben am französischen Hof sich eingeprägt hat, war in Deutschland keineswegs selbstverständlich. Man hat das Zivilisierte als verlogen erlebt und lieber auf Kultur gesetzt. Das spielt beispielsweise in der Kriegspropaganda des Ersten Weltkriegs eine große Rolle. Unzeit stolz, barbar zu sein, heißt in einem Kriegsgedicht. Und man hat eben gemeint, man führt einen Krieg, die Dichter und Denker, die Kultivierten, gegen das Volk der Händler. Und das Duell spielt bei Elias insofern eine Rolle, als diese studentischen Verbindungen mitgeholfen haben, mit dem Duell einen deutschen Habitus ohne Mitleid zu schaffen. Und den führt er hinauf bis nach Auschwitz. Also deswegen diese verdächtige Haltung, diese verdächtige Position, die ich gegenüber dieser Duellbemerkung einnehme. Zurück zum Text. Das Schießen verhindert die Philosophie, wird gesagt, und der alte Mann sei einer der ersten Philosophen des Landes und würde einen zweiten bedeutenden Mann genau an dem Platz, an dem unsere zwei Studenten sitzen wollen, erwarten. Das ist für jemanden, der mit Texten arbeitet, ein bisschen seltsam, was sich da abspielt. Dieser Kampf um Plätze, ja, meint das etwas oder ist das bloß schriftstellerisch unbeholfen? In jedem Fall ist der Jüngere von den zwei Neuankömmlingen einer, der jetzt an einem Gymnasium unterrichtet, und zwar offensichtlich Philosophie und Deutsch, wie das vielleicht einige von euch auch planen. Die sind zuerst böse, die zwei, was ist alle Philosophie, dachten wir, wenn sie hindert, für uns zu sein und einsam mit Freunden sich zu freuen, wenn sie uns abhält, selbst Philosophen zu werden. Also, man kann aus dem Leben Philosoph werden, meinen Sie am Anfang. Nietzsche hat da einen Konflikt gespürt, aber nie gelöst. Hier kriegen die zwei für diese Position etwas Grundsätzliches drauf. Jetzt machen sich die Verbindungsstudenten bemerkbar, sie schießen auch. Noch einmal, man weiß nicht, warum das geschieht, sind das Metaphern oder sonst etwas. Die beiden Gruppen einigen sich, die Studenten sitzen auf dem einen Platz, der Philosoph und sein Schüler an dem anderen. Es kommt ein kleines Gespräch auf. Der Alte fragt den Nietzsche, den verkleideten Nietzsche, was er gedacht hat, und man kommt auf die Philosophie. Und es wird zunächst einmal geklärt, dass die Philosophie nur als ein unakademisches Projekt denkbar ist. Also das ist ein großes Thema, der Triumph des Autodidakten über die akademische Philosophie, diese geheimnisvolle Überlegenheit und die Kraft einer bestimmten frustrierten Mentalität, die aus der Frustration Kraft bezieht. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen, oder wie der Thomas Bernhard sagt, außerordentlicher Professor, außerordentlicher Dummkopf. Und dann trägt ihnen der Alte auf, zu schweigen und nachzudenken, und die zwei antizipieren das, was dann später endbreit ausgeführt wird. Nämlich, dass die Universität ein Skandal ist. Dass die Universität quasi eine kriminelle Vereinigung ist, dass die Studienjahre ausgebeutet werden durch den Staat, der sich nur nützliche Beamte heranziehen will. An der Universität kriegt man nichts als Staatsbildung, und Nietzsche ist ein Staatsfeind, sofern es nicht um die attische Republik gegangen ist. In moderner Terminologie setzt er eher auf die Zivilgesellschaft der Genies. Und die zwei Studis sind furchtbar schuldbewusst, bisher haben sie nie darüber nachgedacht, waren faule, bequeme Nichtsnutze, beschuldigen sich gleich sofort und sehen ein, das ist ein interessanter Gedanke, dass man an der Universität genau das lernt, was verhindert, über die Universität als symbolische Institution nachzudenken. Also, die Universität ist von Haus aus eine kontraintentionale Institution. Im Gefängnis wird man zum Verbrecher, im Spital bringen sie einen um, und an der Universität wird man außerstande gesetzt, eben über Bildungssysteme zu reflektieren. Und da werden, während die zwei Studenten das besinnen, wird der Philosoph und sein jüngerer Freund ein wenig lauter, und daraufhin beschließen die Jüngeren zuzuhören. Und die sprechen darüber, dass der Mittelschullehrer sich beim Philosophen über die Instrumentalisierung der Bildung im Dienste der nationalökonomischen Dogmen beklagt. Also der Ausbildung zu einem lukrativen Beruf. Diese Bildung läuft unter dem Anspruch Menschenrecht und gehört zur Pursuit of Happiness, dem Recht, sein Glück zu verfolgen, und da will dieser Mittelschullehrer nicht mehr mitmachen. Das ist gemessen an dem heutigen Diskurs eine sehr ambivalente Aussage. Ja? Wenn man gegen die fremdgesteuerte Bildung polemisiert, kriegt man sofort begeisterte Zuhörer. Aber gegen die Massenbildung zu sein, das ist etwas anderes. Das ist also gegen die Political Correctness. Nur wenn es ein Menschenrecht ist, dann impliziert das die Massenbildung, weil dann werden das viele tun, und das war schon der Ausgangspunkt, nämlich die widersprüchliche Tendenz der Moderne zur Erweiterung und gleichzeitig Abschwächung von Bildung. Also die Universität verkommt bei Nietzsche zu einem Wurmfortsatz der Gymnasialtendenz, und da haben wir den Kern. Die Opposition gegen das Menschenrecht auf Bildung und die Idee einer individualisierten Bildung für wenige, die nicht auf Nützlichkeit zielt. Und da widerspricht ihm der Philosoph und baut eine eigenartige Dialektik auf, die die gegenwärtige Tendenz durchaus rechtfertigt. Und die ist für mich die zentrale Point des Textes. Ich zitiere das: Kein Mensch würde nach Bildung streben, wenn er wüsste, wie unglaublich klein die Zahl der wirklich Gebildeten zuletzt ist und überhaupt sein kann. Und trotzdem sei auch diese kleine Zahl von wahrhaft Gebildeten nicht einmal möglich, wenn nicht eine große Masse im Grunde gegen ihre Natur und nur zur verlockenden Täuschung bestimmt, sich mit der Bildung einlässt. Also er sagt ihm, wir, großes Wir, sollen mit der Massenbildung taktisch umgehen und wir vernehmen die große geheime Botschaft, so wie der Hans Magnus Enzensberger gesagt hat, die Zahl der Menschen, die sich für Lyrik interessieren, ist in jedem Land gleich, ich glaube 1031 oder so. Es ist eine verschwindend kleine Zahl von Menschen, die zur Bildung kommen, aber man braucht die Illusion der großen Masse, damit man das Klima, in dem Bildung sich artikulieren kann, überhaupt erst möglich macht. Und das darf man nicht sagen. Also man braucht die Herde, die in die besser bezahlten Berufe drängt, damit die wirklich Gebildeten ihr Milieu und ihre Institutionen haben. Das ist im Grunde so wie bei der Invasion der Alliierten in Frankreich, wo man auch nicht gesagt hat, dass die ersten 30.000, 40.000, die da landen, fallen werden, dass die Kanonenfutter sind, ja, dass die sterben werden. Saving Private Ryan versäumen wir gerade auf Kabel 7. Und genauso gibt es also hier eine große Masse von Kanonenfutter, die nur da ist, damit einige durchkommen sozusagen. Und die sollen sich, und jetzt kommt die erste Hierarchie, nicht aufspielen, weil sonst demokratisieren sie die Rechte des Genius. Möglichst viel Erkenntnis, daher möglichst viel und Produktion und Bedürfnis, daher möglichst viel Glück. So lautet die gesellschaftliche Formel, lässt Nietzsche dem sagen. Und diese ist falsch. Das schafft nur eine allgemeinste Bildung und die ist Barbarei. Diese Massenbildung verhindert die Forschung, entmündigt den wahren Forscher und favorisiert stattdessen einen horriblen Menschentypus, nämlich den Journalisten. Den Diener des Augenblicks, der von allem eine Ahnung hat und in aufgeregter Weise nichts versteht. Und auch dieses Argument hat er wirklich Schule gemacht, nicht? Karl Kraus hat den Untergang der Welt durch schwarze Magie, das ist die Druckerschwärze, geschrieben. Übrigens im Subtext, sage ich Ihnen gleich, hat Journalist damals das gleiche geheißen wie heute Ostküste. Also Journalist war Jude. Die Sache mit den vielen Berufenen und den wenig Auserwählten ist uns nicht neu. Nietzsche kommt aus einer Pastorenfamilie. Viele haben ein Calling, eine Berufung, aber nur wenige erfüllen es. Wichtig ist für seine Art des Umgangs, dass das Scheitern der Masse funktional ist. Weil nur so wird die Größe derer, die wirklich gebildet sind, sichtbar sind. Dass man aber gleichzeitig der Herde sagen muss, wo sie hingehört. Also dass die Durchsetzung gegen die Versager, die einen sozusagen abbezahlen wollen, wie man in Wien sagt mit der Massenbildung, dass die dazugehört. Und dass es eine von Kultur diktierte Moral gibt, die uns auffordert, im traditionellen Sinn amoralisch, das heißt grausam gegenüber den angemaßt Gebildeten sein. Wir müssen diese Tausende, die zur Bildung unfähig sind, hinnehmen, aber wir dürfen uns von ihnen nicht die Regeln diktieren lassen. Dazu kommen wir noch weiter, weil jetzt ist unser Lehrer verzweifelt, der Philosoph tröstet ihn, die Bildungsinstitutionen halten sowieso nicht mehr lang, weil die Klage darüber so groß ist. Das muss auch etwas Konstantes sein. Der Lehrer ist verzweifelt und weil er Deutsch und Philosophie unterrichtet, erfolgt jetzt der Sprung zum Deutschunterricht. Nehmt eure Sprache ernst. Der Philosoph zitiert einige damalige Horrorworte, die heute selbstverständlich sind. Heute würde er sagen, ich gehe davon aus. die also den kulturellen Tiefstand belegen sollen, und man sorgt sich um die deutsche Sprache. Das ist seit den Sprachgesellschaften des 18. Jahrhunderts ein zentraler Topos im deutschen Nationalismus. Hier gibt es übrigens auch eine ostentative Opposition zu Frankreich. Der schon zitierte Karl Kraus hat geschrieben, die französische Sprache ließe sich von jedem Ladenschwengel das Mieder öffnen, während man schon ein ganzer Kerl sein müsse, um der Deutschen ein Kind zu machen. Also die verhunzte Sprache der Journalistik, die alles durchdringt, hat beide beschäftigt, Kraus und Nietzsche, und die Feststellung, dass der verdorbene Gelehrte Journalist wird, war ihnen gemeinsam. Der Lehrer wird in seinen Anschuldigungen konkret und schließt sich auf die Abschlussarbeit, wir würden, glaube ich, sagen Maturaarbeit, ein und sagt, Abiturienten sind doch nicht literaturfähig. Das ist Anmaßung. Konformismus unterdrückt die wahre Kreativität, uniformierte Mittelmäßigkeit erntet Lob. Und dann kommt es noch einmal, unter Tausenden ist kaum einer berechtigt, sich schriftstellerisch vernehmen zu lassen. Alle anderen sind lächerlich. Es ist also gerade das damals im Vergleich zu heute unterentwickelte, freie Gewährenlassen der Kreativität oder der freien Persönlichkeit, das bei Nietzsche zur Barbarei führt. Ja, das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Der Weg durch und zur Sprache ist rau und hart. Es geht gar nicht um die Eleganz des Schriftstellers. Eleganz erzeugt nur Ekel. Weder der Nietzscheaner Karl Kraus, der Komie beherrscht die Sprache, meine Karl Krausens Sprache macht mit mir, mit ihm, was sie will. Da geht es also auch nicht um Grammatik, da geht es um etwas Unfassbares, das aber einen historischen Ort hat, nämlich ein idealisiertes, freies Griechentum, das sich mit einer ungeheuren Ernsthaftigkeit der Sprache und der Bildung hingegeben hätte. Das ist noch einmal seit Jakob Burckhardt fest und seither in unzähligen Büchern festgeschrieben. Mittlerweile hat Christian Meyer gefragt, ob die Griechen nicht in Wirklichkeit Türken waren, die das alles gemacht haben. Das ist also seit der Burckhardtschen Kulturgeschichte Griechenlands irgendwo weg. Aber bei Nietzsche ist es wichtig, man erreicht diesen Punkt nicht selbst. Bildung braucht Gehorsam und Gewöhnung. Ausgangspunkt einer klassischen Bildung ist die Muttersprache, aber die ist beseelt von der Sehnsucht nach dem Hellenentum. Griechischunterricht ist gut, das ist wieder gegenüber dem heute oppositionell, die deutsche Kultur der Jetztzeit ist korrupt. Es gibt nur eine Hoffnung, ich zitiere, die neuerdings bewiesene Treue des deutschen Soldaten wird die Pseudokultur der Jetztzeit besiegen. Also das ist, Sie sehen schon, dass dieses Kulturideal etwas sehr Schillerndes ist. Auf jeden Fall stürzt diese Erkenntnis die beiden in eine kleine Verzweiflung. Sie schweigen trübsinnig im dritten Vortrag, weil eben die Institution das Bildungsideal nicht realisieren kann. Sie wiederholen sich ein bisschen und dann rät der Philosoph zum Optimismus. Die Gründer der Bildungsanstalten seien zwar Bildungsfeinde, weil sie eben, Wiederholung ist ein Stilmittel bei Nietzsche, weil sie die aristokratische Natur der Bildung ignorieren und die Grundregel im Reich des Geistes von der Dienstbarkeit der Masse ignorieren. Da wird eben der spätere Nietzsche sehr deutlich sichtbar. In einer Moral der selbsternannten Elite, die weiß, dass die herkömmliche Moral eine Verschwörung derer von unten ist, die damit versuchen, eine ihnen nicht zukommende Egalität herzustellen und damit die Freien, hier sind es noch die Freien, später sind es dann Übermenschen, an ihrer Selbstverwirklichung hindern wollen. Ich zitiere Ihnen einmal, wie er die Bildungspolitiker sprechen lässt. Zumeist wollen sie bewusst oder unbewusst bei den allgemeinen Saturnalien der Barbarei, für sich selbst die fessellose Freiheit, die ihnen die heilige aristokratische Naturordnung nie gewähren wird. Sind sie doch zum Dienen, zum Gehorchen geboren und jeder Augenblick, in dem ihre kriechenden oder stelzfüßigen oder flügellahmen Gedanken in Tätigkeit sind, bestätigt, aus welchem Ton die Natur sich formte. Und dem entgegengesetzt wird der große, der einsam schreitende Held, der eben mit dieser Massenbildung, die übrigens zum Kommunismus, was auch immer das 1872 war, führt, zu tun hat. Das Volk soll sich gesund schlafen und die Lehrer, zumal die, die es begriffen haben, sollen sich damit abfinden, dass sie roh und respektlos sind, weil eben das Vorbild der Griechen alles Mittelmäßige tötet. Also es ist nicht nur eine Regel der Natur, dass im Sinne der Evolution das Große sich durchsetzen muss, sondern es hat auch das Große, wie diese mythologischen Bilder, die man nur anschaut und dann erstarrt man, hat eine erstarrende Wirkung. Das tötet eigentlich. Also Mittelschullehrer, Shakespeare lesen als Englischlehrer, ist ein langsamer Selbstmord. Ja? Weil man da eben ständig mit der Größe und damit mit der eigenen Kleinheit konfrontiert wird. Und das ist genau das, was der Staat ignoriert. Der zwingt einem eine karriereorientierte Bildung auf, die von der wahren Bildung verschmäht wird. Die Griechen hätten zwar auch den Staat bewundert, aber als eine Not- und Schutzanstalt. Und Bildung sei, jetzt wird eine ganz neue Kategorie eingeführt, Bildung entsteht im derben, muskulösen Kampf. Also das heißt, da gibt es eine Ganzheitsvorstellung. Ja? Wer will, kann da den Zusammenhang mit Richard Wagner sehen, mit der Idee von der Einheit des Menschen, des Kopfes, des Herzens und des Körpers. Ja? Also von dem hochintelligenten, mitfühlenden Siegfried. Nietzsche zitiert hier Beethoven als einen solchen Fall. Ich weiß nicht genau, wie er das begründet, nach den Beethoven-Biografien, die ich gelesen habe. Aber die Konsequenz ist, dass der Staat die aristokratische Natur der wahren Bildung fürchtet. In Wirklichkeit sind die Leute, die das angedeutete Curriculum durchlaufen, doch sowieso nicht brauchbar gegen das Auswendiglernen an der Hochschule, polemisiert sich leicht, und wie die Zuhörer das hören, sind sie vollkommen frustriert. Sie wollten eine Maturafeier machen und jetzt werden sie heruntergemacht, aber dann glauben sie dem Philosophen doch, wollen ihn umarmen, was der Hund wieder zu verhindern weiß. Ich denke, dass Nietzsche hier komisch werden will. Und es wird also festgehalten, dass in der Nähe eines Philosophen die Luft scharf und klar ist und der Boden hart und trocken. Also dass die Philosophie einfach das Feld ist, wo rücksichtslose Intellektualität vorherrscht und wo nicht der Kompromiss vorherrscht und wo nicht die Gefälligkeit regiert oder das Schlagwort oder Ähnliches. Und das Ergebnis ist eben, oder das wahre Ziel ist eben der wirklich Gebildete, und das ist eben der Genius. Wie fasst man den? Zunächst einmal wird die Frage gestellt, ob sich der nicht erst danach zu erkennen gibt. Und da führt unser Kreis eine wichtige, und das denke ich, sollten wir nicht vergessen, wenn wir jetzt ein paar Mal über Nietzsche gelacht haben, eine wichtige tragische Position ein. Das Genie wird von der Umwelt sozusagen getötet. Also wir haben jetzt zweimal tot, ja. Die Mittelmäßigen werden vom Genie gekillt, die Englischlehrer vom Shakespeare, und das Genie wird von der Umwelt getötet, die sich eben gegen die Hierarchie, die mit seiner Person verbunden ist, wehrt. Und vor allem Schlagworte wie allseitige Entwicklung der freien Persönlichkeit, das könnten wir, glaube ich, unterschreiben, innerhalb fester gemeinsamer Nationaler, das unterschreiben wir nicht, und menschlich-sittlicher, unterschreiben wir wieder Überzeugungen, ist mörderisch. Es ist aber auch die kleine Zwischenschicht, also die sogenannten zweiten und dritten Begabungen, die zum Mithelfen bestimmt sind, hat ebenfalls ihre Tücken. Wir sind jetzt, glaube ich, langsam in einem Orden. Ja, in einem Orden, wo es Laienbrüder gibt und Brüder und Auserwählte, Erleuchtete und Ähnliches. Jetzt will der Philosoph gehen, weil der wartet eben auf jemanden, der nicht kommt, dann hört er Lärm und es sind die Kameraden der Studenten und das ist eine studentische Verbindung. Der Philosoph mag die Studenten nicht. Jetzt kommt eine lange, schöne, aber viel Wiederholung bringende, deswegen zitiere ich sie nicht, Kritik an der Universität. Es gibt keine akademische Freiheit. Man soll bitte zur Kenntnis nehmen, dass Studenten nur bessere Gymnasiasten sind. Die Universität als Ganzes ist nicht imstande, ich zitiere, den akademischen Jüngling in strenger künstlerischer Zucht zu halten und produziert nur entartete Bildungsmenschen. Und dann kommt auf einmal eine Alternative. Die ist wirklich überraschend, weil das sind nämlich die studentischen Burschenschaften. Und da sind wir wieder beim Elias. Also diese Gruppe, ja, die im Befreiungskrieg möglicherweise eine kleine progressive Rolle gespielt hat und dann die Aristokratie imitiert hat, zum Beispiel mit ihrem Duellwesen, die hat den Preis des Sieges eingeholt, zu einer Zeit, wo die deutsche Universität, wir sind wieder in der besseren Vergangenheit, noch eine Bildungsanstalt war, weil der Student, jetzt beginne zu zitieren, am Schlachtfeld gelernt hat, dass man große Führer braucht und dass alle Bildung mit Gehorsam beginnt. Und jetzt ist also die Katze sozusagen aus dem Sack. Mit der Ermordung des Kotzebues, Sie wissen, dieser Schriftsteller, den der Student Sand erschossen hat, hätten die Studenten das Elend des Schillers, jetzt wissen wir, welches Genie von der Umwelt gemordet wurde, gerecht. Aber die Studenten fanden die Führer nicht, die sie brauchten, und seit damals sind nur mehr die Besten von ihnen auf der Suche. Die anderen wurden führerlos und darum gingen sie zugrunde. Bildung ist zwingend eine repressive Institution. Ja, das wird uns hier vermittelt. Ich zitiere das, wie die großen Führer der Geführten bedürfen, so bedürfen die zu Führenden der Führer. Und die jetzige Kultur ist führerfeindlich und das ist ihre Schwäche. Und als ein Genie wie Richard Wagner als Dirigent wird uns als ein solcher Führer vorgestellt. Und damit endet der Text und Nietzsche reist aus Gesundheitsgründen in die Schweiz ab und verrät uns die Pointe nicht. Die finden wir in einem Brief an die Malwina von Meisenburg, der erklärt, wie es weitergehen soll. Also der Jugendfreund kommt und den feiern die Studenten statt unseres grantigen Philosophen. Und der ist alles das, wovor gewarnt wurde. Der ist ein Popularisator, der preist die Kultur für alle, der spricht von der Bildung als Menschenrecht und es folgt ein Streit, unser Philosoph tobt und die Studenten lachen ihm aus. Und der Holzstoß bricht zusammen und der kleine Nietzsche und sein farbloser Freund sind erschüttert und beschämt über ihre Kollegen. Und wir fragen uns jetzt, woher dieser forcierte Bildungsbegriff kommt. Ja, also ich meine, da sind ja jetzt ungeheure Dinge abgehandelt worden. Ja, eine ganze Gesellschaft ist aufgebaut worden mit Sklaven und Leuten ganz oben und alles das im Namen der Bildung. Also das halte ich eigentlich für eine originelle Textstrategie, einen Gesellschaftsaufbau über dieses Wort zu denken. Nur im Kontext der damaligen Zeit ist es eben nicht so originell. Und da ist mir wichtig, auch für Ihr Tutorium, diese ideengeschichtliche Untersuchung des Georg Bollenbeck über Bildung und Kultur, Geschichte eines deutschen Ordnungsmusters. Sie wissen, das sind zwei unübersetzbare Begriffe. Ja? Also Bildung ist mehr als Education und Kultur ist mehr als Culture. Das ist einer der Gründe, warum diese wahnsinnige Übersetzung des Buchs von Huntington, The Clash of Civilization, der Kampf der Kulturen, warum das irgendwo nicht tickt. Das sind Ideale wie der Gentleman. Ja? Gentleman ist auch mehr als jemand, der aufsteht, wenn eine Dame kommt und ihr rote Rosen reicht. Das ist eine tief verinnerlichte Haltung, die sich auch im Geschäftsleben und am Sportplatz und weiß das auch die Bereitschaft zur ungerechtfertigten Niederlage zum Beispiel deckt, der Begriff Gentleman. Also das ist ein weiteres Ideal, als man annimmt und es ist schwer in eine andere Kultur zu transportieren. Und der Bollenbeck meint, dass das kompensatorische Begriffe sind, Bildung und dann eben auch Kultur. Er beginnt seine Untersuchung mit einem Gedicht von Klopstock, der klagend sagt, beim Beginn der Französischen Revolution, ihr und nicht wir. Also ihr habt die Revolution und nicht wir, das Volk des Immanuel Kant oder eben das Volk der deutschen Aufklärung. Und er schreibt dann von der Begeisterung der deutschen Intellektuellen für die Französische Revolution, die aber dadurch gemildert war, dass die alle mit den Girondisten, also mit den gemäßigten Revolutionären, mehr oder minder verbunden waren und daher das Jahr des großen Terrors als eine persönliche Niederlage erlitten. Das heißt, ab 1793, 94 beginnt unter den deutschen Intellektuellen eine ungeheure Enttäuschung über die Revolution. Und in dieser Enttäuschung entsteht das, was der Georg Lukács das Manifest des Apolitizismus der Weimarer Klassik nennt, nämlich diese Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen von Schiller. Und wenn ich diese komplexe Schrift verkürze, sagt Schiller ja, wir brauchen eine ästhetische Erziehung, da beginnt das Bildungsideal, weil wenn sonst eine Revolution kommt, produziert sie nur wieder den alten Menschen. Also dieses Wort vom neuen Menschen, das ist sicher der neue Mensch, die neue Frau, der neue Jude im Zionismus, das in vielen Bereichen kommen, das kommt dorthin. Und das setzt einen Weg nach innen voraus und nicht die Veräußerlichung. Also Kultur in dem Sinne, wie sich da langsam herauskristallisiert, ist gegen das Technische, ist gegen das Kommerzielle, ist eben der Weg nach innen, der seine eigene Hierarchie begründet. Jetzt muss man aber sagen, dass bei Bollenbeck die soziologische Trägerschicht das Bildungsbürgertum gibt. Und da ist die Abgrenzung, die Nietzsche vornimmt, indem er mehrmals von den Bildungsphilistern spricht, doch relativ deutlich. Nietzsche macht einem ja eben das große Geschenk, dass man nicht zur Herde gehört, wenn man ihn liest, das sei wiederholt. Er hat in vielen Fällen als Autor der Integrierten, die sich als Desintegrierte definieren, gedient. Robert Menasse hat einmal gesprochen von den Staatskünstlern, die sich als Staatsfeinde definieren. Nur, was tut er jetzt mit diesem Kulturbegriff? Ich denke, er übernimmt einerseits die existenzielle Tiefe, die dieser Bildungsbegriff bei Schiller in der ästhetischen Bildung bekommt. Ja? Also er übernimmt auch die Idee, so eine Sache wie die Revolution von der Bildung auszudenken. Es hat einen ungeheuren Einfluss gehabt. Selbst die Austromarxisten haben sich als Kultur- und Bildungsbewegung begriffen. Aber Nietzsche, und das ist wohl der Punkt, wo er wirklich oppositionell ist, trennt sich von der Trägerschicht, die den Bildungsbegriff sozusagen verdinglicht und auf den Kanon reduziert hat. Das heißt, es ist ein tief innerlicher Bildungsbegriff, der zurückgeht etwa zu Schiller, der aber seine eigene Revolution macht. Und zwar die Revolution des wahrhaft Gebildeten gegen die Masse. Ja, damit möchte ich jetzt aufhören. Und jetzt sind Sie dran und ja, stellen Fragen, kommentieren, kritisieren, bezweifeln, was weiß ich. Mir sind diese Diskussionen eigentlich schon vorher entschieden. Ja? Das heißt, es wird eine große Position gebracht und dann wird sie eigentlich ein bisschen, wie Sie jetzt ein Beispiel erwähnen, kritisiert, wieder zurückgenommen, aber der Kern steht schon vorher da. Ja, also sicherlich, gegen den Vergleich mit dem Religiösen, der sich wahrscheinlich auf Nietzsche aufgedrängt hat, wehrt sich Nietzsche mit aller Kraft, weil das ist genau das, wovon er weg wollte. Ja? Ja, bitte, lieber Kollege, schreien Sie, ich schreie auch.